Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Wir haben heute den 2.3.25. Ich bin Stefanie Eilers und erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände, der Staat, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als inzwischen 150 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände, Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 24 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 58. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt und recherchiert hat. Wenn ihr die Sendung von heute hören wollt, meldet euch bitte. Sie wird ohne Musik zugeschnitten und ist damit auch ein Wissens- und Zeitzeugnis für eine Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis. Bitte schreibt dazu eine Nachricht in allen gängigen Messengern an 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 oder eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Und die vergangenen Sendungen findet ihr in meiner eigenen Mediathek schon unter www.stefanie-eilers.de. Gerade letzte Woche war der Fritz dabei, dessen Nachricht ist schon online. Heute reisen wir mit euch nach Namibia, mit Heiner in der ersten Stunde. Und in der zweiten Stunde hören wir eine Sendung zum Thema Planet Müll mit Bettina. Danke an euch beide, dass ihr mir eure Themen für die heutige Sendung aufbereitet habt. Jetzt erstmal Namibia. Aber warum? Ich lese euch mal was vor zum Einstieg. Die Deutsche Welle berichtet. Grüner Wasserstoff. Namibias Mammutprojekt wird konkret. Von Jasko Rust. Erschienen am 27.05.2023. Im Artikel heißt es, ein Joint Venture mit deutscher Beteiligung will in Namibia grünen Wasserstoff produzieren. Jetzt wurde eine Vereinbarung mit der Regierung unterzeichnet. Die erhofft sich enorme Profite, doch es wird noch weiter geprüft. Namibia muss seinen rechtmäßigen Platz als Drehscheibe für saubere Energie in Afrika einnehmen. So eröffnete der Vorsitzende des namibischen Regierungsgremiums für grünen Wasserstoff, Obid Kandyotse, die Zeremonie zur Unterzeichnung der Machbarkeits- und Umsetzungsvereinbarung mit dem Unternehmen Hyphen Hydrogen Energy, einem Joint Venture unter deutscher Beteiligung. Innerhalb von 2 Jahren soll nun abschließend geklärt werden, ob und wie das geplante Mammutprojekt im Süden Namibias umgesetzt werden kann. Im Tsau-Il-Chaeb-Nationalpark soll noch vor Ende des Jahrzehnts jährlich 2 Millionen Tonnen Ammoniak produziert und von dort in die ganze Welt verschifft werden. Hyphen hofft auf einen Produktionsbeginn bereits ab 2028. Dafür sind jeweils 2000 Quadratkilometer große Konzessionen in dem Nationalpark vorgesehen. Weitere 14.000 Quadratkilometer sollen in Zukunft noch ausgeschrieben werden. Ende des Auszugs. Nun also Namibia. Vor der Sendung habe ich mit Jan-Heiner Küpper gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit. Stell dich doch bitte einmal vor.
Ja, hallo, ich bin Jan-Heiner Küpper. Ich arbeite als Professor für Biotechnologie an der Brandenburgischen Technischen Universität in Senftenberg. Für alle, die Senftenberg nicht kennen, das ist eine Stadt, die liegt zwischen Dresden und Cottbus in der Lausitz. Und wir haben sehr viel natürlich mit dem Strukturwandel zu tun und daher auch mit dem Klimawandel. Also mein Hintergrund ist, ich bin Biologe, Universitätsprofessor. Und warum interessiere ich mich für Namibia? Namibia ist ein wunderschönes Land, in dem ich schon öfter gewesen bin und in dem ich auch öfter an der Universität in Windhoek Vorlesungen halte, weil mich einfach das Land und seine Menschen faszinieren.
Danke, wunderbar. Schön, dass wir deine Expertise für die heutige Sendung gewinnen konnten. Magst du uns sagen, was du in Namibia tust und was du mit Namibia verbindest, bitte?
Ja, danke für die Frage. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich lehre an der University of Namibia. Ich fahre dort normalerweise einmal im Jahr hin und halte dort so 2 bis 3 Wochen eine Vorlesung oder mehrere Vorlesungen. Es ist immer so ein bisschen überraschend, was man dann sozusagen von mir erwartet. Das ist jedes Jahr ein bisschen anders und ist für mich immer auch eine große Herausforderung. Aber was mich daran fasziniert, ist einfach auch die Neugier der Studierenden, die natürlich sich freuen, wenn mal jemand anders kommt. Ist bei uns ja genauso. Andere Gesichter, andere Art, eine Vorlesung zu halten. Und mir macht der Austausch mit den Studierenden immer sehr viel Spaß. Und es kommen ganz tolle Gespräche zustande, auch ganz tolle Perspektiven. Und das ist auch schon so ein bisschen der Punkt, der mir wichtig ist, dass mich einfach die Menschen in Namibia faszinieren, die große Diversität auch an Kulturen. Es gibt, ich glaube, 12 verschiedene Ethnien, 12 verschiedene Völker. Und interessanterweise zählen die Namibianer tatsächlich auch die Deutschen dazu oder die Deutsch-Namibianer, die jetzt in der 6. oder 7. Generation dort leben. Die werden sozusagen schon als Volk gezählt und sind damit quasi integriert. Und ich finde, die haben wirklich eine tolle Integrationsleistung vollbracht, nur diesmal in der anderen Richtung, nämlich indem sie uns integriert haben. Schönes Land, tolle Menschen, unglaubliches Potenzial, unglaublich intelligente Menschen auch, sehr friedliche Menschen. Insgesamt, wenn man sich für Afrika interessiert, eines der besten Länder, um anzufangen, den afrikanischen Kontinent kennenzulernen.
Aha, 12 verschiedene Ethnien, eine davon die Deutsch-Namibianer, nach 6 bis 7 Generationen. Ich versuche das nochmal für mich zusammenzufassen. Friedliche Menschen und nun Wasserstoff für Deutschland. Was hat Deutschland nun mit Namibia zu tun, Heiner? Gibst du uns bitte einen Einblick in die Geschichte?
Also der deutsche Bezug oder der Bezug Deutschlands zu Namibia, der liegt natürlich ganz klar auf der Hand. Es ist einfach die Geschichte Namibias als ehemalige deutsche Kolonie. Ich glaube so bis 1914, als Deutschland dann besiegt wurde und wir das Land sozusagen aufgeben mussten. Es war eine sehr traurige, eine sehr unheilvolle Geschichte, was jetzt die Wirkung oder die Aktivität der Kolonialherren in Namibia betrifft. Also insbesondere das Volk der Herero, die damals einen großen Teil der Bevölkerung ausgemacht haben, die mussten extrem unter den Deutschen leiden. Es sind unwahrscheinlich viele Menschen, ich kann jetzt nicht die Zahl nennen, getötet worden. Die haben sich aufgelehnt, aber sie sind sozusagen militärisch niedergeschlagen worden. Und das hat dazu geführt, dass ein großer Teil des Volkes sich auch auf Wanderschaft begeben hat, Namibia verlassen hat oder das heutige Staatsgebiet von Namibia und das Volk der Hereros sich bis heute nicht davon erholt hat. Also das merkt man, wenn man dort vor Ort ist und mit Menschen ins Gespräch kommt. Ansonsten kann man sagen, dass es eine Geschichte gibt vor der Kolonialzeit natürlich, da war es eine Steppe, da waren dort Nomaden. Es muss eine wunderbare Savannenlandschaft gewesen sein mit einer unglaublichen Vielfalt an Tieren. Dann kam die Kolonialzeit, die gewaltige Veränderungen mit sich gebracht hat. Und dann kam natürlich danach auch die Besetzung durch andere Truppen. Namibia war ja sehr lange unter der Herrschaft von Südafrika. Und ist ja erst 1989, 1990 herum unabhängig geworden. Ich würde mal sagen, aus meiner Sicht ist es fast wie ein Segen, dass diese Zeit der deutschen Kolonialherrschaft schon so lange zurückliegt, weil es sozusagen dazu führt, dass sich beide Seiten einander angenähert haben. Die dort heute noch lebenden Menschen sind fester Bestandteil der Gesellschaft geworden. Sie sind Namibianer, Deutsch-Namibianer. Sie haben die Staatsangehörigkeit. Viele leben auf den Farmen, die sie von ihren Vorfahren geerbt haben in der heute 6. oder 7. Generation. Und sie sind anerkannt durch das namibische Volk oder die verschiedenen Völker, sodass man sagen kann, heute ist es ein gutes Verhältnis zwischen den Deutschen und den Namibianern. Und es ist auch wichtig, dass dort die Menschen nicht vertrieben worden sind, wie das in anderen Ländern gemacht wurde, weil dadurch wären auch wieder sehr viele Strukturen zerstört worden. Das ist ein sehr gelungenes Beispiel für Integration. Der andere Punkt ist allerdings der, dass der Reichtum des Landes und die Vermögen des Landes sehr ungleich verteilt sind. Namibia ist eines der Länder mit der größten Ungleichheit, viel, viel größer als in Deutschland. Und das heißt, es gibt einen Teil der Bevölkerung, der ist sehr reich. Das sind jetzt nicht nur Deutsch-Namibianer. Es gibt auch einige Menschen aus dem Volk der Ovambo und vielleicht auch viele aus dem Volk der Herero, die es zu Reichtum gebracht haben. Aber insgesamt gibt es eben einen großen Teil der Bevölkerung, der sehr arm ist und auch sozial kaum abgesichert ist. Und diese Ungleichheit und diese wirtschaftliche
Problematik, die auch dahinter steckt, die führt natürlich dazu, dass eine Regierung, die namibische Regierung, nach jedem Strohhalm greift, um dort die Wirtschaft zu entwickeln und um den Menschen auch eine Perspektive zu bieten.
Ich versuche nochmal eine Zusammenfassung. Also Herero-Massaker, Kolonialzeit, Veränderungen im Land, Besetzung durch andere Truppen, Herrschaft Südafrika, Unabhängigkeit, der Segen der Vergangenheit, dann die Vermögensverteilung sehr ungleich, keine soziale Absicherung. Ich danke dir sehr, Heiner, für diesen ausgewogenen Einblick. Ist also Wasserstoff ein Strohhalm vielleicht? Wir hören mal weiter. Jan-Heiner Küpper berichtet, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wie ist dein Blick auf Wasserstoff und Energie in Namibia, Jan-Heiner? Und was würdest du einer namibischen Regierung raten, bitteschön?
Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Wasserstoffexperte, kein Energieexperte. Ich kann einfach nur so ein bisschen von außen da drauf gucken. Dieses Projekt Haifen, zumindest nach meinem Kenntnisstand, ist ein Mammutprojekt. Und das sollte einen immer ein bisschen misstrauisch machen. Also der Kenntnisstand, den ich habe, ist, dass in der Nähe von Lüderitz an der Atlantikküste in einem Nationalpark auf einer Fläche von ungefähr 4000 Quadratkilometern eine riesengroße Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und eigentlich auch von Ammoniak entstehen soll, weil Wasserstoff wird ja sehr schwer über Schiffe zu transportieren, sondern als Zwischenform wird dann Ammoniak erzeugt, um dann diese Energiequelle zu transportieren. Und diese 4000 Quadratkilometer in einem Nationalpark, das macht mir wirklich Sorgen. Man muss sich mal vor Augen halten, was das für eine Größe ist. Also 4000 Quadratkilometer sind 400.000 Hektar. Und zum Vergleich, das Werk von Volkswagen in Wolfsburg, also das Stammwerk, hat eine Fläche von 600 Hektar. Das berühmte Werk von Tesla in Grünheide bei Berlin hat eine Fläche von, ich glaube, 300 Hektar. Und jetzt reden wir über 400.000 Hektar, 4000 Quadratkilometer. Und das ist etwas, eine Größenordnung, die ist so gigantisch, dass ich es mir kaum vorzustellen vermag. Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, man baut jetzt einfach dort in einem Nationalpark eine solche Anlage, ohne Vorstufen zu haben, ohne das langsam hochzuskalieren, ohne, das nehme ich jetzt mal an, sich wirklich intensiv damit beschäftigt zu haben, welche Eingriffe man in den Naturhaushalt durchführt, das ist schon sehr bedenklich. Man ködert natürlich die namibische Regierung damit, dass man sagt, dass man sehr viele Arbeitsplätze erzeugt. Das will ich auch gar nicht verleugnen. Das ist sicherlich ein sehr großer beschäftigungswirksamer Schritt ist. Aber die Schäden, die möglicherweise an der Natur angerichtet werden, die können schon beträchtlich sein. Also das ist zumindest meine Befürchtung. Und ich würde niemals so vorgehen. Ich würde immer so vorgehen, eine solche Anlage erstmal in Schritten aufzubauen. Ich würde nicht mit 4000 Quadratkilometern anfangen. Ich würde mit einer Model Factory anfangen. Ich würde mit einer Gigafactory, die vielleicht 50 Hektar hat oder 100 Hektar hat, anfangen. Und dann würde ich gucken, welche Auswirkungen hat das und wie funktioniert das überhaupt in dieser Umgebung. Wir haben dort extreme Bedingungen. Wir haben dort teilweise hohe Temperaturen, teilweise niedrige Temperaturen. Wir sind in der Nähe vom Ozean. Wir wissen nicht, wie sich sozusagen das Meeresklima auswirkt auf diese ganzen Anlagen. Insofern ist es etwas, was für mich eine sehr große Fragwürdigkeit beinhaltet. Ich will aber nicht verhehlen, dass wir auch in anderer Hinsicht in einer sehr fragwürdigen Situation stecken. Denn wenn wir weitermachen mit den fossilen Energien, so wie bisher, dann haben wir eben das Problem des Klimawandels. Das wird dann ja immer schlimmer. Und wir müssen massiv und schnell dekarbonisieren. Wir dürfen allerdings nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreiben und dann etwas zerstören, was sehr wertvoll ist, nur um etwas zu gewinnen, was etwas anderes sozusagen dann ersetzen kann. Insofern, was kann ich der namibischen Regierung raten? Ich bin gar nicht in der Position, der namibischen Regierung irgendetwas zu raten. Ich würde einfach Fragen stellen. Ich würde einfach fragen, wie gut habt ihr überprüft, ob das nicht eurem Land vielleicht mehr schadet oder wie gut habt ihr untersucht, wie die Wirkungen eines solchen Projektes sind und was es auch für Folgewirkungen haben kann. Und woher kommt das Geld? diese vielen Milliarden Euro, die dort hinein investiert wird. Sind das wirklich nur Gelder, die jetzt von externen Investoren gemacht werden? Was ist deren Renditeerwartung? Welchen Anteil mussten möglicherweise der namibische Staat noch dazugeben? Zumindest mal das Land, das aber auch einen Wert hat. Alle diese Dinge, die wirtschaftlichen Dinge, die ökologischen Dinge, aber auch die sozialen Dinge, die würde ich sehr genau wissen wollen. Da würde ich erwarten wollen, dass eine Regierung das wirklich sehr genau untersucht, bevor sie ein solches großes Projekt genehmigt.
Ich versuche mal wieder eine Zusammenfassung. Danke für die ausgewogene Abklärung, bitte, Heiner. 4.000 Quadratkilometer, das sind also 400.000 Hektar. Volkswagen hat 600 Hektar, Tesla 300 in Grünheide. Und diesen Größenvergleich lassen wir mal stehen. Nationalpark. Wieder mal geht es um die Natur. Was meinst du, Heiner? Kann das gut gehen?
Also aus meiner Sicht ist es ganz schwer, das technologisch abzuschätzen. Wir haben noch keine arrivierte Wasserstoffwirtschaft. Es ist sehr schwer, Wasserstoff zu transportieren. Deswegen nimmt man eben den Umweg über das Ammoniak. Ich weiß auch, dass das Thema Wasser ist. Wasser ist eine wertvolle Ressource. Und wir haben aber den Atlantischen Ozean in der Nähe. Also Wasser sollte kein Problem sein. Allerdings muss ich dann viel Energie aufbringen, um das Wasser zu entsalzen. Ich glaube, dass man technologisch viele Dinge lösen kann. Ich bin also kein Vertreter davon, dass man Technologien nicht erproben soll. Aber was mir immer Sorgen macht, ist, wenn Technologien, bevor sie wirklich gründlich erforscht sind, schon gleich in einer, das ist ja keine Gigadimension, das ist ja schon eine Dimension, die geht noch eine Stufe darüber hinaus. Wie nennt man das? Terra, eine Terra-Dimension, dass man dann um einen Faktor 1000-mal mehr etwas skaliert, ohne genau zu wissen, wie es funktioniert. Man kann ja auch in der Konzeption einer solchen Anlage viele Fehler machen. Und wenn man das gleich ganz groß macht, dann hat man eben auch diese Fehler auch in der großen Skalierung. Deswegen glaube ich tatsächlich, auch wenn wir eine unglaubliche Eile haben sollten, um die Wirtschaft zu dekarbonisieren, dass wir trotzdem vorsichtig sein müssen mit neuen Technologien, damit wir nicht die gleichen Fehler machen, die wir auch früher gemacht haben schon.
Danke für deine Mahnung. Vorsicht vor Geschwindigkeit. Also ich finde deinen Beitrag hier heute ausgesprochen ausgewogen und wir werden in einer der Folgesendungen vermutlich auch noch Stimmen aus Namibia hören. Das ist noch in Vorbereitung. 400.000 Hektar, unsere Schutzgebiete, die wir hier in Wilhelmshaven verteidigen, sind 247 Hektar und 351 Hektar groß. Sie sind hier die letzten ungenutzten Areale und voller Leben. Selbst die Nationalparks der Wüste leben. Mein Naturschützerherz ist erschrocken. Schon wieder die Natur. Willkommen zurück im Radio Jade Bürgerfunk. Ich bin Stefanie Eilers mit der 58. Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Wir sind heute gedanklich bei den Menschen in Namibia und Jan-Heiner Küpper, Professor aus Brandenburg, war so freundlich, seine Erfahrung mit Namibia heute mit uns zu teilen. Wir waren stehen geblieben bei der Größe der geplanten Projekte, die mir den Atem verschlagen, Nationalpark überbauen für Wasserstoff. Wir hören mal weiter. Wir haben vor der Sendung eine Studie gelesen zum Thema. Wir sagen, hör mal, was sagt Heiner dazu?
Also diese Studie zur Wirkung von grünem Wasserstoff in Namibia, die ist sehr umfangreich und ich finde sie auch sehr ausgewogen. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, es wird untersucht in dieser Studie, inwiefern der grüne Wasserstoff, die Produktion, auch diese Projekte, diese riesengroßen Projekte, eine wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeit für Namibia bieten, aber wie auch die Downsides aussehen können. Also zum Beispiel, dass die Frage des Landbesitzes, die Frage der ja auch der lokalen Energieversorgung, die möglicherweise dann benachteiligt wird zugunsten der Energieversorgung für diese Wasserstoffgewinnung. Also meine Meinung dazu ist eigentlich ganz klar. Ich würde Entwicklungen wie die von grünem Wasserstoff, die würde ich immer auch begrüßen, wenn eben gewährleistet ist, dass es in der Summe mehr Vorteile als Nachteile bringt. Man wird keine neue Technologie machen können, ohne dass es irgendwelche Nachteile hat. Das gilt für die Energiewende in Deutschland, genauso wie für den Wasserstoff, die Produktion von Wasserstoff. Man hat immer Vorteile und Nachteile. Aber es darf jetzt für den Staat von Namibia nicht so sein, dass die Nachteile überwiegen. Also es müssen Projekte gemacht werden, die in der Summe den Menschen dienen, die die Natur schonen und die auch mit der Tradition brechen, Namibia als reinen Rohstofflieferanten zu sehen. Also das ist jetzt in den letzten Jahrzehnten immer so gewesen. Es kommen dort die Amerikaner hin, es kommen die Chinesen hin. Die bauen dort riesengroße Minen, um dort etwas abzubauen. Die nehmen die Rohstoffe mit. Aber die Wertschöpfung der Rohstoffe, die erfolgt dann irgendwo anders. Und in diese Wertschöpfung, das ist also das, was das größte wirtschaftliche Potenzial mit sich bringt. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass es so ähnlich auch wie mit dem Wasserstoff ist. Ich würde einfach, das wäre mein Wunsch, dass man dort mit kleineren Projekten beginnt, dass man jetzt nicht nur Wasserstoff produziert, sondern auch Dinge produziert, die aus Wasserstoff gemacht sind. Also zum Beispiel in der Industrie brauche ich Wasserstoff. Ich brauche zum Beispiel auch Wasserstoff, um diese synthetischen Treibstoffe für den Flugverkehr zu erzeugen. Warum baut man nicht Anlagen dort vor Ort, wo schon der Wasserstoff da ist, um diese Sustainable Aviation Fuels zu bauen? Warum versucht man nicht eine Wertschöpfung wirklich dort im Land zu generieren? Und zwar nicht jetzt in einer riesengroßen Skalierung, dass man jetzt sagt, jetzt setzen wir nur noch auf grünen Wasserstoff, sondern dass man das wirklich einbindet in eine Gesamtstrategie, die auch den Naturschutz und auch den Tourismus und auch die Landwirtschaft und auch traditionelle Formen des Wirtschaftens mit inkludiert. Und das wäre etwas, was man nicht so schnell machen kann, wo man tatsächlich einen Prozess der Diskussion und auch der Partizipation braucht.
Rohstoffnation Namibia, Wertschöpfung für andere, Sustainable Aviation Fuels, ein neues Thema. Unsere Sendereihe scheint wirklich nie zu enden. Dieser Prozess der Partizipation und Diskussion ist in Gange, zu sehen an der Studie, die wir gelesen haben und die wir auch euch gerne zur Verfügung stellen. Aber ob die Partizipation abgeschlossen sein wird angesichts des Drucks, den Investoren machen, scheint mir persönlich fraglich. Wie schon angekündigt, das Thema Namibia geht weiter in einer der Folgesendungen und wir starten heute nur hinein. Danke erst einmal, Heiner. Eine Frage habe ich noch. Wie siehst du denn heute Namibia oder wie sieht es denn aus?
Also wenn ich nach Namibia fahre oder fliege, besser gesagt, dann freut es mich immer, wenn manche Dinge unverändert bleiben und wenn ich Orte wiederfinde, die genauso aussehen, wie sie vorher ausgesehen haben. Und mich erschreckt manchmal, wie schnell die Entwicklung vonstatten geht, dass dort, wo Straßen waren, jetzt plötzlich Autobahnen sind oder im Etosha National Park, einem Paradies für Tiere wie Elefanten, Löwen und so weiter, wie dort immer mehr Lodges gebaut werden, auch super Luxus-Lodges. Und das erinnert mich so ein bisschen an ein Gespräch, das ich mal hatte mit einem Ranger, der dort das Gebiet betreut. Der hat gesagt, any further development is damage. Jede weitere Entwicklung bedeutet Schaden. Und das Wort Entwicklung wird immer so positiv gesehen. Aber Entwicklung kann auch bedeuten, dass etwas, was unentwickelt ist, ist es nur deswegen unentwickelt, weil wir es nicht kennen. Und das ist der gleiche Punkt, den ich gerade schon gesagt habe. Es ist wichtig, diese verschiedenen Dinge einfach auszubalancieren und vielleicht auch ein bisschen diese Geschwindigkeit rauszunehmen, sodass eine Entwicklung tatsächlich auch zum Vorteil des Landes und auch seiner Menschen gereicht.
Any further development is damage. Jede weitere Entwicklung bedeutet Schaden. Damit beenden wir das Interview in dieser ersten Stunde. Mehr ist heute erstmal nicht zu sagen. Heiner, danke für das ausgewogene Interview. Ich bin gespannt, was uns die Zuhörenden der heutigen Sendung oder auch später des erscheinenden Mitschnitts dazu sagen werden. In unserer Mediathek, zu finden unter www.stephanie-eilers.de, findet ihr schon einige Mitschnitte dieser Sendereihe und könnt mal reinlauschen ohne Musik. Und wenn ihr das Skript dieser Sendung und die Begleitdokumente zugeschickt bekommen möchtet, dann meldet euch bitte unter 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 in allen gängigen Messengern oder per E-Mail unter info@nabu-wilhelmshaven.de. Gleich in der zweiten Stunde bringen wir Planet Müll mit Bettina Freund. Ich freue mich, wenn ihr am Radio bleibt und weiter zuhört.